Also wir sind immer noch bei Sokrates. Wir beginnen so ein bisschen bei der Person. Was war eigentlich so sein Arbeitsplatz? Also das letzte oder das vorletzte Mal haben wir festgestellt, es ist irgendwie vollkommen unklar, wovon er gelebt hat. So, aber man weiß, wo er seine hauptsächliche Zeit verbracht hat. Und zwar war das auf dem Marktplatz in Athen. Das heißt, es war offensichtlich nicht so ein Büromensch, sondern der ist so in das pure Leben gegangen und hat alle möglichen Leute angesprochen, hat sie halt gefragt und sich mit ihnen unterhalten und war offensichtlich sehr lebendig, ist den Leuten auch ziemlich auf den Nerven gegangen mit seiner Fragerei, hatte aber so eine kleine Fangruppe um sich, so eine Groupie-Scene. Und das waren alles, das hatten wir auch schon, junge Adlige. Und da gab es dann zwei Aspekte. Einmal fanden die offensichtlich den Sokrates ganz spannend und diese Unterhaltungen, die er mit den Leuten geführt hat, teilweise auch mit ihnen selbst, waren offensichtlich ja interessant. Und es hat sich dann so mit der Zeit diese Managementkultur oder Trainerkultur etabliert in den griechischen Städten, wo es so ein bisschen darum ging, Führungsqualitäten zu lernen. Sprich, wie redet man vor der Gruppe oder vor dem Plenum, weil ja zumindest in den demokratischen Systemen dort gab es also die Vollversammlungen und da musste man gut reden, um seine Sachen durchzukriegen. Und da gab es eine eigene Berufsgruppe, das waren die Sophisten, wurde ihnen zumindest unterlegt, die ihr Einkommen dadurch kreiert haben, dass sie Rhetoriktraining gegeben haben. Und jetzt, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was waren so diese Themen von diesen Philosophen und Sophisten? Also ich packe die mal alle in eine Gruppe hinein. Punkt 1 war, es waren so ein bisschen die Intellektuellen ihrer Zeit. Also es waren nicht die großen Geldverdiener, wobei es auch Sophisten gab, die sind sehr, sehr reich geworden, weil die haben natürlich teilweise für die Machthaber gearbeitet und haben immense Honorare kassiert. Das war so ähnlich wie offensichtlich bei Gusenbauer. Also unglaubliche Honorare haben die. Also das kann man ja dann umrechnen in Rindviecher und keine Ahnung, ja, was ein ungelernter Typ in Athen verdient hat. Ja, und dann, wenn man das dann vergleicht, was da einzelne Sophisten verdient haben von irgendeinem König, ist es unglaublich. Also mehrere Jahresgehälter haben die da bekommen. Da muss der Gusenbauer noch ein bisschen üben. Aber auch das ist schon da gewesen, ja. Und trotzdem haben die sich natürlich mit Themen beschäftigt, das war nicht so alltagstauglich, nicht nur alltagstauglich, so wie auch unsere Intellektuellen, ja. Die sind so ein bisschen abgehoben von der normalen Welt der Gier. Das heißt, deren Hauptfokus bestand jetzt nicht darin, viel Geld zu machen. Sondern die haben sich mit Themen beschäftigt, die ja nicht so alltäglich waren. Ich habe es mal so Pi mal Daumen zusammengestellt, womit die sich eigentlich beschäftigt haben. Das eine Thema war also Redekunst. Also wie baut man gute Vorträge? Wie kann man andere Leute überzeugen? Das war für die jungen Adligen interessant. Das war sozusagen Know-how, um dann in ihrem späteren beruflichen Leben, sprich um die eigenen Interessen gut vertreten zu können, muss man halt gut reden können, weil die meisten Entscheidungen sind über Plenums oder Vollversammlungen gelaufen. So. Dann gab es natürlich einen zweiten Bereich, also Gerichtsverfahren, und auch da musste man gut reden können. So. Der zweite Schwerpunkt war, wenn man also zum guten Reden gehört gutes Argumentieren. Das heißt, man musste die Fähigkeit entwickeln, logisch zu denken. Und das ist die klassische Logik. Also was macht Sinn und was macht nicht Sinn und wie muss ich Strukturen aufbauen, um dann sozusagen kongruent ein Thema entwickeln zu können. Also logisches Argumentieren war das zweite Schwerpunkt. Dann haben sich die Philosophen, und das war schon vor Sokrates. Also die Philosophen, die so an dieser ganzen, also Kleinasien nannte man das früher oder heute, das ist die heutige Türkei, also an der Küste von der Türkei, gelebt haben, wobei das waren alles griechische Kolonien. Und die Philosophen dort haben sich also mit so Themen, heute würde man sagen, Naturkunde beschäftigt. Also wann tritt eine Sonnenfinsternis ein, wie funktioniert das mit der Erdrotierung, wie ist die Erde entstanden, was sind die Triebfedern in der Natur und solche Themen. Deswegen wurden die von manchen Philosophiehistorikern als Naturphilosophen genannt. Ist ein bisschen missleitend wahrscheinlich, weil das war nicht nur ihr Hauptgebiet, aber es ist so ein bisschen ein Abgrenzungsbegriff zu Sokrates, weil das war nicht so sein Thema. Das dritte große Thema, womit sich alle Philosophen, also wenn man sich so ein bisschen die Bücher anschaut, die sie publiziert haben, von vielen Philosophen weiß man nur noch die Titel, aber man kriegt alleine von den Titeln dann über ein Gefühl dafür, womit die sich beschäftigt haben, dann wäre das so die Überschrift Staatswesen. Das heißt also, wie baut man einen optimalen Idealstaat zusammen? Und das hat jetzt so zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, in dieser Zeit wurden natürlich viele Kolonien gegründet und die Philosophen waren teilweise die Ratgeber dieser Gründungsväter. Das heißt, die haben die Leute beraten, wie kann man so eine neue Kolonie also begründen und welche Gesetze muss man da verfassen und wie funktioniert das Ganze. Deswegen hat jeder dieser Philosophen irgendein Buch über den Staat rausgebracht und die Funktionsweise des Staates, weil das war einfach ein Thema und es gab da auch ganz viele verschiedene Staatsgebilde. Dazu möchte ich aber gleich noch kommen. Und das letzte Gebiet war also die Frage, wie kann man ein gutes Leben leben als Person? Und das ist so der Bereich der Ethik. Das heißt also, was versteht man unter einem guten Leben und wie kann man das im Alltag umsetzen. Also das wären so, sage ich mal, so die fünf großen Themengebiete aus meiner Perspektive, womit sich die griechischen Philosophen beschäftigt haben. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Themen, mit denen sich der Buddha relativ zeitgleich beschäftigt hat, dann kann man eigentlich nur feststellen, also mit Rhetorik hat er sich überhaupt nicht beschäftigt. Mit Logik nicht wirklich, ja, wobei seine Lehrreden natürlich logisch aufgebaut waren, aber er hat es nicht unterrichtet. Er hat keine Gesetze aufgestellt oder irgend sowas, ja, sondern er hat einfach mit den Leuten diskutiert. So ähnlich wie Sokrates, würde ich sagen. Mit Naturkunde hat ihn null interessiert, ja, wie die Erde entstanden ist oder so. Wie ein Staat funktioniert, hat ihn auch null interessiert eigentlich, weil er war ja ein klassischer Aussteiger. Das heißt, er wollte so wenig wie möglich mit Staat zu tun haben, wobei man in den Texten natürlich mitkriegt, in welchen Staatsgefüge er gelebt hat und wo er herkam. Das heißt, zu seiner Zeit gab es einerseits Monarchien, das waren sozusagen die beherrschenden Institutionen in dieser Umgebung, in dieser Ganges-Ebene. Also gab es zwei berühmte Könige, Pasenadi einmal, der das Kosala-Königreich regiert hat, wo auch die Sakyas dazugehört haben, also der Stamm, wo der Buddha herkam. Deswegen ist ja einer seiner Namen auch Sakyamuni oder Shakyamuni. Muni ist der Einsame und Shakya ist sozusagen das Geschlecht, also der Einsame des Geschlechts der Sakyas, müsste das wörtlich übersetzt heißen. Und das war ein Gemeinwesen, was diesem König Pasenadi tributpflichtig war, die aber eine relative Autonomie gelebt haben und so eine Art Oligarchie waren. Das heißt, es gab einen Stammesrat, wo die Patriarchen der einzelnen Familien sich getroffen haben, also der reichen Familien, und dort also das Staatswesen regiert haben, müsste man sagen. Oder es war eine Adelsrepublik. Also da gibt es jetzt verschiedene Begriffe. Genau weiß man es nicht, weil man, es gibt da eigentlich kaum, außer dem Pali-Kanon gibt es kaum andere Quellen aus dieser Zeit. Ja. Aber man glaubt, dass das also kein autoritäres System war, sondern, also ich habe ein Problem, jetzt demokratisch zu, den Begriff demokratisch zu benutzen. Also es war sozusagen, ich glaube, am nächsten kommt der Begriff eine Oligarchie, wo die einflussreichen Familien sehr wohl in diesem Rat miteinander diskutiert haben, wo offensichtlich auch der Chef dieses Rates, man sagt, dass das der Vater von Buddha war, und der Titel ist Raja oder Maharaja. Maha ist groß, Raja ist der Regierende. Und man glaubt, dass der Buddha diese Art von Struktur, sprich, dass man die Dinge ausdiskutiert hat, mehr oder weniger, dass das das Vorbild war für die Konstitution seines Ordens, der ja eigentlich auch nicht hierarchisch organisiert war oder ist, also der klassische Theravada-Orden, sondern wo die Mönche mehr oder weniger gleichberechtigt sind. Ja, also, und das andere, um vielleicht den Gedanken noch abzuschließen, das andere große Königreich war Bimbisara, der auch also ein großes Königreich hatte, viele Frauen, große Harem, wobei, das hatten wir auch schon, also diese Harems haben in der Regel, entweder waren das also geheiratete Frauen von irgendwelchen Allianzverbrüderungsgeschichten, ja, wo die sich gegenseitig die Töchter zugeschanzt haben, um die Allianz zu stärken. Die waren Teil, oder wobei das, die waren oft, also meistens die Ehefrauen, die hatten mehrere Ehefrauen, die Könige, und der Harem oder das, die ganzen anderen Frauen, die die Könige da besessen haben, waren in der Regel alles Sklavinnen. So, also so, das so von der Struktur. Und das Interessante oder der Unterschied zwischen den griechischen Philosophen und zwischen dem Buddha ist eigentlich, ein wesentlicher Unterschied ist, der Buddha ist aus diesem gesamten Staatsgefüge ausgestiegen. Das heißt, er hat diesen ganzen Reichtum beiseite gelassen und hat sozusagen dann nur noch von Unterstützungen von seinen Anhängern gelebt, hat aber selbst seinen Reichtum extrem reduziert. Die Philosophen haben zwar, das ist jetzt unterschiedlich, ja, aber Sokrates wird das unterlegt von Plato, haben also auf Reichtum auch keinen Wert gelegt, teilweise zumindest, aber sie sind mitten im Staatsgefüge geblieben und sind die Berater der Mächtigen geblieben. Ja, wobei viele Mönche, buddhistische Mönche auch Berater der Mächtigen waren, aber nicht so involviert wie die griechischen Philosophen. Zum Beispiel, dass sie halt unterrichtet haben, also in diesen, wie man einen guten Staat organisiert und so Sachen. Das haben, also ist eher weit entfernt von dem, worum es dem Buddha ging. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Und der Buddha hat einmal, also in einer irgendeiner Lehrrede steht, also ist der Dialog aufgeschrieben worden, dass er nach irgendwelchen wichtigen Fragen ihm gestellt wurden. Also wie lange gibt es die Erde und wie ist sie entstanden und so. Und der Buddha hat explizit sozusagen in der Weise reagiert, dass er gesagt hat, er weiß es zwar, aber er sagt es nicht. Weil das dir überhaupt nicht weiterhilft bei deiner eigenen Entwicklung. Das heißt, er hat sich vollkommen geweigert, auf solche Fragen Antworten zu geben oder sich überhaupt auf solche Diskussionen einzulassen. Und auch das ist ein Unterschied zu den Philosophen. Aber wenn man jetzt die Person des Sokrates nimmt, Dann gibt es von, sag ich mal, von dem Lebensgefühl offensichtlich Ähnlichkeiten. Also beides waren Typen, die haben viel mit Leuten diskutiert, haben versucht, Leute zu überzeugen oder sie zur richtigen Einsicht zu führen. Und ja, weil der interessante Punkt ist, wie ging es dann mit der zweiten Generation weiter beim Sokrates? Und da ist so, der Hauptmarker ist im Prinzip, also es gibt zwei Schüler, die publiziert haben, beziehungsweise, also es gibt viele Schüler, die publiziert haben, aber nur von den zweien sind Texte überliefert. Der eine ist Xenophanes oder Xenophon heißt er. Und der andere ist Plato. Für die Philosophiegeschichte ist Plato interessanter als Xenophon, weil Xenophon also hat ein extrem spannendes Leben hinter sich. Der ist eigentlich Söldner geworden, hat dann also für die Perser gekämpft, hat, ich glaube, die Geschichte habe ich schon erzählt, also ist mit dem ganzen Söldnerheer, war auch so ein Warlord, ja, den ging es nämlich auch nur ums Geld. Das heißt, sie sind Söldner geworden, weil die Perser, beziehungsweise es war ein persischer Prinz, der wollte seinen Bruder, seinen älteren Bruder, der rechtmäßig den Thron bekommen hat, den wollte er sozusagen entmachten, beziehungsweise umbringen, hat ein eigenes Heer aufgestellt. Und, das ist auch interessant, viele Griechen in der Zeit, also, oder Griechenland war so arm in bestimmt vielen Regionen, dass viele Griechen sich ihr Geld über Söldnertum verdient haben. Das heißt, sie sind dann Söldner oft von den Persern geworden. Und bei den großen Schlachten, ja, also auch bei Alexander dem Großen oder so, war es dann oft so, dass sich Griechen und Griechen auf dem Schlachtfeld gegenüber standen. Und ja, und es gibt eine Zahl, also genaue Zahlen weiß man ja auch nicht, aber zumindest aus diesen Texten gibt es eine Zahl, dass also über 10.000 griechische Söldner also Teil des persischen Heeres waren, von diesem Prinz sowieso. Und der Xenophon ist da mitmarschiert, erstmal nicht wirklich in einer privilegierten Situation, sondern eher so eine Art Journalist, sagt man, der das halt so literarisch verarbeiten wollte. Und ja, und dann, also die Geschichte, glaube ich, brauche ich jetzt nicht nochmal erzählen. Also ist dann sozusagen, sie haben die Schlacht, also die Griechen haben super gekämpft. Aber die Perser haben natürlich schwach gekämpft und der Prinz ist dann also mit einem, also ist dann gestorben, hat einen Speer, hat ihn erwischt. Und wenn der Chef von so einem Heer stirbt, dann hat das ganze Heer verloren. Irgendwie so. Und dann waren auf einmal nur noch die Griechen übrig. Also die Perser sind alle geflohen, die Griechen waren noch diszipliniert, sind zusammengeblieben, waren aber dann eigentlich im Feindesland und haben sich dann zurück durchgeschlagen. Das ist der Marsch der Zehntausenden. So gibt es ein eigenes Buch von Xenophon, wo er das alles beschrieben hat. Interessant ist, der beschreibt auch ganz klar, wie sie die einzelnen Dörfer ausgeplündert haben, wie sie dort die ganzen Leute versklavt haben, auf dem nächsten Sklavenmarkt die Leute verkauft haben, um dann sozusagen weiterzuziehen zum nächsten Dorf, was sie dann ver so irgendwie. Also es ist eigentlich eine ziemlich grausliche Geschichte. Und wenn man das mit heutigen Nachrichten vergleicht, dann gibt es da extreme Parallelen. Ja, also auch die Horum irgendwas da in Afrika, wo also auch die Mädels sozusagen entführt werden, dann auf irgendwelche Sklavenmärkten verkauft werden oder also grauslich, sehr ähnlich offensichtlich.
Gibt es da ähnliche Berichte in Indien über solche Dinge?
Also der Unterschied zu Indien, also von der Historie in Indien, gibt es relativ wenig, weil es war nicht in der Art und Weise eine Schriftkultur wie die Griechen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Und dadurch gibt es wenig historisches Material eigentlich. Weil die Schriftkultur der Griechen, habe ich jetzt gelesen, ist offensichtlich maßgeblich von den Ägyptern initiiert worden oder beeinflusst worden. Und die Ägypter hatten also zu Schrift ein sehr mythologisches Verhältnis. Die haben überall alles aufgeschrieben, weil sie geglaubt haben, da steckt Kraft drin und so. Und hatten dann auch die ersten Bibliotheken, also schon ein paar tausend Jahre alt und so. Und diese Art von Schriftkultur ist offensichtlich, wenn auch nicht das Alphabet, das haben sie ja von den Phöniziern übernommen, aber diese Wertschätzung von Schrift haben die Griechen dann, glaube ich, auch übernommen, dass sie relativ früh ihre Sachen aufgeschrieben haben. Also Homer, weiß nicht, 800, 900, irgend sowas von unserer Zeitrechnung. Und diese Wertschätzung war in Indien nicht so da. Also da haben die offensichtlich relativ wenig aufgeschrieben, zumindest überhaupt nichts Historisches. Und ja, also und auch den Pali-Kanon, der ist sozusagen erst, jetzt muss ich nachschauen, aber ich glaube erst im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung aufgeschrieben. Also der ist 400 Jahre mündlich tradiert worden. Weil sie sagen, mündlich deswegen, weil die Schrift viel zu ungenau ist. Das ist eine interessante Aussage. Weil mit der Schrift kannst du die ganzen Nuancen gar nicht mitbringen, wie du sie von Lehrer zu Schüler übermitteln kannst. Weil der Lehrer erklärte ja das, was er sagt. Und dadurch hast du ein ganz anderes Wissen von dem Text, den er dir mitgibt, weil du kriegst in der Regel immer auch einen Kommentar mitgeliefert. Und wenn du ein Buch aber hast, dann hast du nur den Text und den Kommentar musst du dir also musst du dir selbst stricken. Und das geht dann oft in die falsche Richtung, als was vielleicht der Autor gemeint hat.
Das bricht sich dann eigentlich mit Sokrates.
Genau.
Das
Das
finde ich jetzt spannend.
ist nämlich das
Ja.
Interessante. Also Sokrates hat nämlich selbst keine Schriften überliefert,
Ja,
sondern seine Hauptding war, mit den Leuten zu reden. Ja? Ähnlich wie beim Buddha. Ja, der Buddha hat auch keine Schriften hinterlassen. Weil nämlich in der nächsten Generation, also der Xenophon hat viel geschrieben, erst über seine ganzen Warlord-Erlebnisse und später hat er dann bei den Spartanern gekämpft, ja, ist dann wieder auf der anderen Seite, also bei der Spartaner-Seite nach Persien eingefallen und die Spartaner, also da mit König sowieso, und der war so begeistert von dem Xenophon, dass er ihm also einen Gutshof geschenkt hat. Und da hat er dann einige Jahre Ruhe gehabt und hat dort sehr, sehr viel geschrieben. So, der andere, wichtige Schüler kann man gar nicht sagen, aber der sozusagen, der eigentlich Sokrates bekannt gemacht hat, welthistorisch war Plato, weil der hat also ganz, ganz viele Dialoge geschrieben, wo überall der Sokrates vorkommt, wo man ja heute nicht weiß, was ist von Plato, was ist von Sokrates, man kann es nicht unterscheiden. Es gibt viele Fantasien, aber wissen tut man es nicht. Aber interessant ist jetzt die Struktur. Das heißt, womit hat der Plato sich eigentlich täglich beschäftigt? Punkt 1, er kommt aus einer extrem alten, adligen Athener Familie. Das heißt, er hat so viel Geld gehabt, der hat überhaupt nicht arbeiten müssen. Punkt 2, der hat dieses Geld, hat er sich ein Grundstück gekauft und hat dort also mehrere Häuser drauf gebaut und einem Haus, also hat er eine Bibliothek eingerichtet. Und jetzt ist interessant, dass diese Bibliothek jetzt, oder also das Gesamtgefüge nannte er dann, also die Akademie, daher kommt also der Name Akademie. Und die Leute dort mussten auch nichts zahlen. Nur na, weil er halt offensichtlich zu einer der reichsten Athener Familien gehört hat. Und jetzt hat man begonnen, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, aber vor ein paar Jahren hat man also dieses Grundstück von der Akademie gefunden und hat begonnen auszugraben, aber offensichtlich in Athen ist das mit der Ausgrabung nicht so einfach, weil da so viele Schichten drauf sind und die Stadt sozusagen immer noch die lebendige Stadt auf den alten Sachen drauf ist und die kann man ja nicht die Häuser abreißen. Aber man hat es geschafft, den Grundriss also offensichtlich zu rekonstruieren. Und das Interessante ist, es ist wie ein Hufeisen, ja, gebaut. Innen drin ist so ein Hof und drumherum sind also so kleine Steinklötze eigentlich, so nebeneinander, ja. So sieht das Ding aus. Und dann fragt man, was haben die gemacht? Und in der Hauptraum, das war die Bibliothek, und diese Steine, also waren eigentlich Tische, und da haben die ganzen Philosophen dran gesessen und haben die ganzen Manuskripte gelesen. Das heißt, es war eigentlich so eine Leseschreibkultur. Und das ist nämlich interessant. Das heißt, die haben offensichtlich ihren Ruhm, der ja wichtig war, also ihr Ansehen, dadurch kreiert, dass sie viele Texte geschrieben haben. Und sozusagen viele Texte abgeschrieben und zusammengefasst und dann wieder was Neues hinzugefügt. Und dadurch ist das eine extreme Literaturexplosion geworden, müsste man sagen. Also ein extremer Kulturbetrieb. Und das ist ein Unterschied zu, ich sag mal, dem klassischen buddhistischen Mönchen. Die waren eigentlich nicht hauptsächlich damit beschäftigt, Texte zu lesen oder Texte zu schreiben, sondern die haben die Lehrreden des Buddha auswendig gelernt. Okay, das war so ihre textliche Grundlage. Und dann haben sie, glaubt man, viel meditiert. Das heißt, sie haben versucht, das im eigenen Leben umzusetzen, was ihre Lehre beinhaltet. Und das findet man bei den Philosophen. Man weiß nicht wirklich, wie die so gelebt haben, aber das Thema Meditation findet man derweise dort eigentlich überhaupt nicht, sondern man hat den Eindruck, die Hauptbeschäftigung bestand darin, Texte zu lesen und Texte zu schreiben und dann sich darüber auszutauschen, also Vorträge über Texte, über Themen zu halten. Und das ist eine ganz andere Kultur, als wie wir das so aus dem Buddhismus her kennen, glaube ich. Wobei dann natürlich, wenn man in der buddhistischen Historie weitergeht, also ab dem 6., 7., 8. Jahrhundert sind also in Nordindien sehr wohl Lehrbetriebe entstanden, also die Universitäten, also Nalanda ist da die größte oder die bekannteste, wo es also sehr wohl viele Texte kreiert wurden und auch studiert wurden, aber wo immer auch der Fokus oder ein Teil dieser Studien immer auch die Meditation war. Also das ist so, finde ich, wichtige Unterschiede. Jetzt wollte ich eigentlich noch was zu den Schülern sagen, was so aus den einzelnen Schülern geworden ist, vom Sokrates. Aber ich bin mir unsicher, ob das jetzt noch, jetzt sind wir schon mal eine halbe Stunde. Ich glaube, das müssen wir uns leider fürs nächste Mal aufheben. Okay, dann lassen wir das so für heute stehen und haben da ein bisschen Zeit noch für Austausch, Diskussion.